Ihr Lieben, wir haben es schon gehört, in der diesjährigen Adventszeit geht es um Maria. In der letzten Woche haben wir den Text miteinander angeschaut, als der Engel Gabriel die Geburt Jesu angekündigt hat und wir haben uns über die Jungfrauengeburt Gedanken gemacht, ob die noch Sinn macht in der heutigen Zeit und wenn ja, welchen Sinn, und wir sind zu spannenden Entdeckungen gekommen. Dann geht's weiter. Wir haben in der Lesung von Katrin Obermeier dann gehört, dass Maria sich auf den Weg macht zu ihrer Verwandten Elisabeth, die ja auch schwanger war, als sehr alte Frau noch mal ein Kind in sich trägt. Und wir haben gehört, dass der kleine Johannes der Täufer im Bauch vor Freude hüpft, als Maria kommt. Und dass Elisabeth das einordnet. Ja, die Mutter meines Herrn kommt zu Besuch. Was für eine Ehre. Und dann stimmt Maria ihren Lobgesang an, das Magnificat. Und wir haben eben schon in dem Zitat von Dietrich Bonhoeffer gehört, was für ein gewaltiger Text das ist. Wir werden ihn uns jetzt anschauen und ich werde diesen Text lesen, aber Vers für Vers immer mit einer kleinen Pause, damit die Wucht dieser Verse besser auf euch wirken kann. Lukas 1, Abvers 46. Da sagte Maria: Ich lobe den Herrn aus tiefstem Herzen. Alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er wendet sich mir zu, obwohl ich nur seine unbedeutende Dienerin bin. Sieh doch, von jetzt an werden mich alle Generationen glückselig preisen. Denn Gott, der mächtig ist, handelt wunderbar an mir. Sein Name ist heilig. Er ist barmherzig zu denen, die ihn ehren und ihm vertrauen, von Generation zu Generation. Er hebt seinen starken Arm und fegt die Überheblichen hinweg. Er stürzt die Machthaber vom Thron und hebt die Unbedeutenden empor. Er füllt den Hungernden die Hände mit guten Gaben und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Er erinnert sich an seine Barmherzigkeit und kommt seinem Diener Israel zu Hilfe. So hat er es unseren Vätern versprochen, Abraham und seinen Nachkommen für alle Zeit. Das Magnificat der Maria. Ein paar kurze Hintergrundinformationen. Ich weiß, es gibt Menschen, die interessiert das, andere weniger, die brauchen jetzt nicht zuhören. Ja? Wenige Minuten, 3-4 Minuten Hintergrundinformationen über diesen Text. Das Magnificat ist eines der bekanntesten Texte der Bibel und unzählige Male vertont von den großen Komponisten dieser Welt. Wir werden am Dienstag in der Elbphilharmonie sein und werden das Magnificat von Johann Sebastian Bach hören. Und es gibt unzählige andere Vertonungen dieses großartigen Textes. Solch eine Bedeutung hat das Magnificat. Die Frage ist, woher kommt eigentlich dieses Wort? Wir haben schon gehört von Katrin Obermeier, es findet sich nur im Lukasevangelium. Wir haben ja die Weihnachtsgeschichte, wir haben ja 4 Evangelien, 4 Erzählungen über Jesus. Die Weihnachtsgeschichte finden wir nur bei Matthäus und nur bei Lukas. Bei Matthäus mit den Weisen aus dem Morgenland und in Lukas, das ist die bekannte Weihnachtsgeschichte mit den Hirten und wie sie auch in unseren Kirchen immer wieder erklingt. So, und um diese Weihnachtsgeschichte herum gibt es im Lukasevangelium 3 Lobgesänge. Den Lobgesang der Maria in Lukas 1, den Lobgesang des Zacharias, auch in Lukas 1, und dann nach der Geburt Jesu den Lobgesang des Simeon, Lukas 2. Drei Lobgesänge, ausschließlich bei Lukas, und alle haben etwas mit Weihnachten zu tun. Der Titel kommt daher, diese griechischen Texte wurden irgendwann ins Lateinische übersetzt und der Name des Textes ist einfach das erste Wort. Im lateinischen Text beginnt dieser Text einfach mit dem Wort Magnificat. Magnificat annia mea dominum. Meine Seele macht Gott groß. Magnificat, das erste Wort. Und darum nennt man diesen ganzen Text so. Genauso beim Lobgesang des Zacharias. Das ist das Benedictus. Warum? Weil der Text beginnt mit Benedictus. Der Lobgesang des Simeon, der sehr berührend ist, beginnt mit Nunc Dimittis. Und so hat dieser Text diesen Namen. Einfach als Hintergrundinformation. Darum sprechen wir hier vom Magnificat. Jetzt aber zum Inhalt. Dieser Text ist so dicht, man kann ihn gar nicht erschöpfend in einer Predigt behandeln. Ich möchte zwei Höhepunkte herausgreifen und irgendwann können wir gerne auch noch über weitere Höhepunkte sprechen oder ich mache nochmal eine Predigt dazu. Erstens der Start und zweitens die Mitte. Erstens der Start. Womit beginnt dieser Text? Dieser Text beginnt mit Gott, mit Gott. Nur könnte man ja sagen, das ist ja nichts Ungewöhnliches. Ne? Gebete, Lobgesänge beginnen ja mit Gott. Ist das so? Beginnen unsere Gebete wirklich mit Gott? Ich habe oft das Gefühl, dass unsere Gebete mit uns Menschen beginnen. Dass es um uns Menschen geht, dass wir danken, dass die Gesundheit sich verbessert hat, dass die Eltern oder Schwiegereltern zu Besuch sind, dass Kirche Kunderbund schön war, da geht es um uns Menschen. Oder dass wir bitten, dass wir einen schönen Urlaub haben, dass die Operation gut verläuft, dass junge Familien dazustoßen. Es geht um uns Menschen. Darf das nicht sein? Natürlich darf das sein. Es gibt keine Regeln in Sachen Gebet. Wir dürfen beten, frei Schnauze. Ja? Wie uns der Schnabel gewachsen ist, so können wir beten. Es gibt keine Vorschriften. Aber die Bibel macht uns Mut, dass wir uns in unseren Gebeten erstmal auf Gott konzentrieren. Erstmal auf Gott ausrichten. Das Magnificat lehrt uns das und auch andere Texte der Bibel. Maria redet nicht von sich selbst, sondern sie redet erstmal von Gott. Ich will Gott groß machen, ich will Gott ehren, ich will Gott loben, ich will ihn in die Mitte stellen, ich will ihn preisen und will ihn ehren. Warum ist das wichtig, dass unsere Gebete so beginnen? Die Bibel lädt uns ein dazu, ja, dass wir uns erst in unseren Gebeten auf Gott fokussieren. Erstens, weil er einfach würdig ist, Anbetung und Lob zu nehmen. Er ist Gott. Ja, und wir sind berufen, ihm die Ehre zu geben, ihn anzubeten. Also, das ist angemessen, aber es ist auch psychologisch für uns hilfreich. Wenn wir uns am Anfang auf Gott ausrichten, wenn wir ihn in die Mitte stellen, wenn wir uns auf ihn fokussieren, dann bekommen unsere Anliegen den richtigen Platz. Ja, wenn wir dann danken für Dinge in unserem Leben, dann, wenn wir vorher auf Gott geschaut haben, dann klopfen wir uns nicht selbst auf die Schultern, sondern wir wissen, ja, wir kommen von dem Gott her, der so groß ist. Und wenn wir Nöte haben und Krisen haben und viele Gebetsanliegen haben, angesichts der Größe Gottes, verlieren die Krisen unseres Lebens an Übermacht. Sie werden in ein rechtes Licht gerückt. Also es tut auch uns gut, wenn wir uns erst auf Gott ausrichten, wenn wir ihn groß machen, so wie Maria es macht. Viele Psalmen machen das so und auch Jesus lehrt uns das genauso im Vaterunser. Das Vaterunser beginnt nicht mit unser täglich Brot gib uns heute. Es beginnt auch nicht mit vergib uns unsere Schuld. Das Vaterunser beginnt, geheiligt werde dein Name. Es geht erst um Gottes Namen und um seine Größe. Und dann geht es um Gottes Anliegen. Dein Reich komme und dein Wille geschehe. Ja, und dann geht es auch um unser Brot, um unsere Beziehungen und um Schuld, um Vergebung. Das ist nicht unwichtig. Am Anfang jedoch steht Gott und seine Ehre und die Anbetung seines Namens. Und das macht Maria uns hier vor. Ein letzter Gedanke zu diesem ersten Punkt. In der Luther-Übersetzung, du hast Basisbibel, habe ich auch verwendet. In der Luther-Übersetzung heißt es ja, meine Seele erhebt den Herrn oder macht Gott groß. Muss man das denn als Mensch? Wir müssen doch Gott nicht groß machen. Gott ist doch groß. Die Frage ist, ist Gott in deinem Leben groß? Ist er derjenige, der den Ton angibt, der dich prägt? In deinen Prioritäten, in dem, was du tun willst, in dem, was du denkst, in dem, was dir wichtig ist, ist Gott groß in deinem Leben. Und Maria entscheidet sich, in meinem Leben soll Gott groß sein. Ja, in diesem Text der Ankündigung sagt er, mir geschehe, wie du gesagt hast, ich bin des Herrn Magd. Ja, Maria entscheidet sich, ich will Gott groß sein lassen. Und auch wir sind eingeladen, dass Gott groß sein soll in unserem Leben. Er ist der, der die Akzente setzt in allen Sehnsüchten, in den Ängsten, Hoffnungen, Befürchtungen, dass er Raum einnimmt bei uns. Das war der Start. Jetzt kommt aber der Mittelpunkt des Textes oder auch der Höhepunkt, das Zentrum des ganzen Textes. Es gibt eine Begründung, warum Maria Gott auf diese Weise lobt. Ich lese mal nochmal Basisbibel. Da sagt Maria, er wendet sich mir zu, obwohl ich nur seine unbedeutende Dienerin bin. Er wendet sich mir zu, obwohl ich nur seine unbedeutende Dienerin bin. Oder nach Luther, er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Darum lobt Maria ihn. Und darüber wollen wir jetzt nachdenken. Es ist charakteristisch für das Geschehen an Weihnachten und es ist charakteristisch für Gottes Herz, dass er sich für die Niedrigkeit entscheidet. Gott entscheidet sich für das Kleine und Geringe. Er wählt das Baby, er wählt den Stall. Er geht in die Kälte. Weihnachten ist, Gott kommt von ganz oben und geht nach ganz unten. Gott entscheidet sich für die Niedrigkeit. Das entdeckt Maria und das feiert Maria und das nimmt ganz viel Raum ein in diesem Text. Nun, worin bestand eigentlich die Niedrigkeit? Ich sage dieses altertümliche Wort mal, die Niedrigkeit der Maria. Worin bestand sie? Hatte Maria irgendwelche besonderen Probleme? War sie irgendwie krank oder so? Hatte sie Nöte? Nö, wahrscheinlich nicht. Sie war ein Teenager, sie war 15 und 16. Sie hatte vielleicht Liebeskummer, ob Josef wirklich ihr Traummann war, man weiß es nicht. Sie hatte vielleicht Pickel, Akne. Sie hatte vielleicht Stress mit ihren Eltern, sie war ein Teenager. Teenager haben natürlich ihre Probleme, aber sie war... Das Niedrige an Maria war, dass sie egal war. Sie war egal, sie war einfach unbedeutend, sie war ein No-Name. Sie war ein Niemand aus der Provinz, wie ein Mädchen aus Dithmarschen irgendwo im Dorf. Ja? Oh, ich verstehe die Empörung gar nicht, ich habe das letzte Woche schon so gesagt. Ne? Dithmarschen, die Provinz, in einem Dorf, eine 15-Jährige. Ja? Einfach, sie war unbedeutend, sie war vollkommen egal. Und jetzt kommt der Engel und tritt ihr entgegen und sie registriert die Niedrigkeit. Sie merkt, meine Güte, wer bin ich denn schon, dass ein Engel auf mich zukommt? Und nicht nur das, der Engel sagt, du hast Gnade bei Gott gefunden und davor erschrickt sie. Ja? Was soll ich mit Gott zu tun haben? Warum wendet Gott sich mir zu in meiner Niedrigkeit? Die Niedrigkeit wird ihr bewusst und noch viel mehr, dass Gott sich für die Niedrigkeit entscheidet, für das Kleine und Geringe, das Schwache, das Kalte, das am Ende ist. Wie ist das mit uns heute, mit dir und mit mir? Kennst du das Gefühl, egal zu sein? Unwichtig, unbedeutend. Was ist dein Leben schon? Was bedeutet dein Leben wirklich? Würde es einen Unterschied machen in dieser Welt, wenn es dich nicht gäbe? Wer wird in 30 Jahren noch von dir reden? Oder in 50 Jahren oder in 80 Jahren? Wird es dann Menschen geben, die deinen Namen noch nennen können? Oder sind wir auch einfach egal? Sind wir auch einfach unbedeutend, unwichtig, ja? Im Lauf der Geschichte einfach nicht wirklich relevant. Und die Botschaft, die Maria über sich erkennt, die gilt auch dir und mir, auch du und ich, wir sind angesehen. Wir sind im Blick dieses Gottes, der sich für die Niedrigkeit entscheidet. Und überlegt mal, wie viel tun wir, um angesehen zu werden? Ja? Im Job, wir bringen Leistung, in der Schule, wir geben uns Mühe. Wir wollen doch angesehen sein. Wir wollen von unserer Partnerin, unserem Partner angesehen sein. Wir wollen bewundert werden. Wir wollen anerkannt sein. Und hier entdeckt Maria, ich werde angesehen, obwohl ich niedrig bin. Obwohl ich ein No-Name bin, ein Mädel aus der Provinz, werde ich angesehen. Und das ist mein Evangelium heute an euch. Du bist angesehen von Gott. Du bist angesehen mit demselben Blick der Liebe und der Gnade. Und dieser Blick Gottes gibt deinem Leben eine unverlierbare Würde. Worum besteht denn die Würde des Menschen? Gott schaut dich an in Liebe, in Zuwendung. Und dieser Blick gibt deinem Leben Würde. Gibt deinem Leben eine ewige Bedeutung. Unverlierbar, ja? Vielleicht sagen andere Menschen, du bist ein Loser, du kannst nichts, du bist ein Niemand. Doch, du bist jemand, der von Gott angesehen ist. Er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Er hat deine Niedrigkeit angesehen. Und wenn Gott sieht, wenn Gott blickt, dann ist das kein Kontrollblick. Kein argwöhnischer Blick, kein kritischer Blick, sondern es ist der Blick der Güte, eines großen Ja's, einer Zuwendung, eines Zugewandtseins. Gott freut sich, wenn er dich sieht. Das erkennt Maria und das ist der Zuspruch über deinem Leben. Klar, wir haben nicht die Biografie der Maria, wir bringen den Erlöser nicht zur Welt, aber das, was Maria hier erkennt, gilt auch für uns. Und das ist das Evangelium des Magnificat. Ich finde übrigens, das ist die große Herausforderung von Kirche, dass sich in Kirche oder in Gemeinschaft, in Gemeinde, dass Menschen nie das Gefühl haben sollten, dass sie egal sind. Dass sie No-Names sind, dass sie unbedeutend sind. Wir haben letzte Woche, Gerald, die Höhepunkte für das nächste Jahr besprochen. Wir haben im großen Stil bei unserer Vorstandsklausur uns die Höhepunkte angeguckt. Und Höhepunkte sind wichtig, Veranstaltungen sind wichtig, Akzente sind wichtig. Wichtiger ist aber eine Kultur in einer Gemeinde, dass kein Mensch sagen muss, hier werde ich übersehen, hier bin ich egal, hier bin ich einfach nicht wichtig. Sondern eine Kultur, wo jeder sich von irgendwem gesehen weiß, im Blick weiß. Und das Gefühl hat, ja, im Martin-Luther-Haus oder in der Kirchengemeinde Tornesch oder wo auch immer, da bin ich gern gesehen, da bin ich zu Hause, da bin ich wer und kein No-Name. Und diese Kultur ist wichtiger als die größten Höhepunkte. So, ihr Lieben, jetzt kommt aber noch ein bisschen revolutionärer Drive in die Sache. Auf die kommt Bonhoeffer zu sprechen. Jetzt kommt die große Herausforderung des Textes, denn Maria, dieser Teenager, 15 Jahre, verallgemeinert ihre persönliche Erfahrung und macht daraus ein ganz großes Ding. Sie wird nämlich politisch. Sie sagt, ich lese nochmal diese zwei Verse, diese Hammerverse, er stürzt die Machthaber vom Thron, er hebt die Unbedeutenden empor. Er füllt den Hungernden die Hände mit guten Gaben und er schickt die Reichen mit leeren Händen weg. Die Botschaft der Maria ist radikal. Er sagt, Gott ist ein Gott, der ein Herz für Loser hat, für die Niedrigen, für die Versager, für die, die schwach sind, die ausgegrenzt sind. Und weil das so ist, weil Gott ein Herz für diese Menschen hat, darum werden die Werte dieser Welt auf den Kopf gestellt. Was sind die Werte unserer Welt? Die Werte unserer Welt ist Macht, der Wille zur Macht, sagt Nietzsche, ja? Stärke, der Ellenbogen, Erfolg, Leistung, das zählt in der Welt. Und Maria sagt, Gott dreht das auf den Kopf und Gott macht etwas ganz Neues. Und das ist jetzt erstmal jetzt nicht neu von Maria. Im Alten Testament haben wir das ständig, dass Gott sagt, mein Herz schlägt für die Migranten, für die Witwen und für die Waisen, für die Ausgegrenzten, für die Zöllner, für die schlägt mein Herz. Jesus sagt es ähnlich in der Bergpredigt. Er sagt, die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Oder er sagt, die Letzten werden die Ersten sein. Also dieser Gedanke ist in der Bibel immer wieder da und auch bei Maria. Maria sagt, er stürzt die Machthaber vom Thron, er hebt die Unbedeutenden empor, er füllt den Hungernden die Hände. Und darum ist es wichtig, ja, wenn wir uns in der Kirche und in der Diakonie Menschen zuwenden, die ausgegrenzt sind, die am Rand stehen, die keine Bedeutung haben, dann ist das nicht einfach so, weil es ein christlicher Wert ist und weil Diakonie zur Kirche gehört, sondern wenn wir diakonisch gesinnt sind, dann haben wir die Perspektive Gottes. Dann haben wir Teil an der Perspektive Gottes auf dieser Welt, der die Ausgegrenzten, die Benachteiligten sieht und adelt und würdigt und hochhebt. Diakonie hat Anteil an der Perspektive Gottes auf dieser Welt. Und da ist es egal, um welche Ausgegrenzten es geht. Aber, und jetzt kommt das Skandalöse an diesem Text. Maria formuliert das in der Gegenwartsform, im Präsens. Jesus macht das ja noch galant. Jesus sagt, die Letzten werden die Ersten sein. Und da sagen wir, ja klar, im Himmel, in Gottes neuer Welt, da wird das so kommen. Ne? So zum Beispiel. Oder Jesus sagt, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Also später einmal wird das umgesetzt. Maria formuliert im Präsens, er sagt, Gott tut das heute. Er stürzt die Machthaber vom Thron und hebt die Niedrigen auf. Er füllt den Hungernden die Hände und lässt die Reichen leer ausgehen. Sie formuliert es im Präsens und da regt sich Widerspruch. Ja? Was ist denn mit Putin? Wenn Maria recht hätte, müsste Putin gestürzt werden von Gott persönlich und all die anderen Despoten in unserer Welt auch. Wenn Maria recht hätte, müsste kein Mensch mehr verhungern, sondern Gott könnte im Handumdrehen das Hungerproblem, das Problem der sozialen Ungerechtigkeit in unserer Welt lösen und er löst es nicht. Die Wirklichkeit unserer Welt ist eine andere Wirklichkeit als die Aussage von Marias Magnificat. Und das ist die große Anfechtung dieses Textes. Das passt nicht. Nee, in der Zukunft, alles klar, dann macht Gott das in Gottes neuer Welt. Ne? Jahreslosung kommt ja auch bald, da geht es um das Neue. Aber Maria, mit einem trotzigen Präsens sagt sie, Gott gibt sich auch schon heute nicht mit dem Status quo zufrieden. Gott will schon heute anderes für diese Welt. Wie geht man damit um mit dieser Spannung? Nicht auflösen. Ja, Spannungen sollte man nicht auflösen, wenn sie da sind. Ich glaube aber, es ist wirklich so, dass die Vollendung, ja, wenn Jesus Christus wiederkommt, auch das haben wir eben gehört, heute haben wir im zweiten Advent den Fokus auf den kommenden Erlöser. Wenn Jesus Christus wiederkommt, wird das wirklich auch in Vollendung umgesetzt, dass wir nicht mehr die Putins haben, die die Welt bestimmen und die Trumps und wen auch immer, dann haben wir nur noch Frieden, Heil und Segen. Aber es gilt eben schon jetzt, dass diese neuen Werte sich durchsetzen oder zumindest ansatzweise erkennbar sind. Ja, schon jetzt wird es erlebt, wenn Menschen sich einsetzen für Schwache, für Ausgegrenzte, wenn Menschen in Kirchen und christlichen Werken oder wo auch immer einfach Wert erfahren, obwohl sie nichts wert zu sein scheinen, dann werden diese Worte wahr. Ne? Ich finde es verwegen von Maria und mutig und auch man kann hier widersprechen. Wir sollten hier im kritischen Gespräch mit Maria sein, weil wir sagen müssen, Realität ist dieses Präsens noch nicht. Aber wir wollen uns auch mit dem Status quo nicht abfinden, sondern wir wollen auch wie Maria und wie Gott selbst immer wieder Widerspruch einlegen gegen die Ungerechtigkeit dieser Welt. Man könnte noch viel mehr sagen, ich lasse es jetzt. Ich komme zum Schluss. Das Magnificat, der Lobgesang der Maria. Vielleicht ahnt ihr, warum Bonhoeffer diesem Lied, diesem Lobgesang der Maria so eine große Bedeutung gibt. Am Ende wird nochmal der Grund erwähnt. Warum macht Gott das? Warum hat Gott ein Herz für die Loser, ein Herz für die Niedrigen, für die No-Names? Es ist seine Barmherzigkeit. Gott ist ein barmherziger Gott. Barmherzigkeit bedeutet, Gott sieht etwas Unscheinbares und es berührt ihn. Und er wendet sich zu. Er wendet sich zu, weil es ihn berührt. Das meint Barmherzigkeit. Und seine Treue. Maria sagt, er ist treu. Er hat es Abraham versprochen. Er hat es Israel versprochen. Und diese Treue steht. Und das sind meine letzten Worte an euch an diesem Sonntag. Gottes Treue steht auch zu dir, zu seiner Kirche und zu dir, der du hier bist. Er ist dir treu. Er ist an deiner Seite. Er sieht das Niedrige. Er sieht die Brüche, die Risse, das alles, was nicht läuft. Und er liebt dich und er will es heilen. Er will es würdigen und adeln. Amen.